Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Domradio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik und freue mich, euch auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich der Theologie präsentieren zu können. Als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise nach Athen kommt, wird er von den dortigen Philosophen gebeten, auf dem Areopag etwas über die neue Lehre der Christen zu erzählen. Dieser begann seine Rede mit der Schilderung, in der Stadt einen Altar mit der Aufschrift »einem unbekannten Gott« entdeckt zu haben. »Was ihr verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch«, sagt Paulus seinen Zuhörern. Die Verkündigung des Glaubens an Gott und seinen Sohn Jesus Christus in der Sprache der Menschen von heute, das könnte auch Gegenstand des Buches »Auf der Spur des unbekannten Gottes – Christsein in moderner Welt« von Johannes Röser sein. Der Autor befasst sich darin mit dem Zustand der Kirche, der er eine Gottesvergessenheit vorwirft. Seinen Vortrag »Auf der Spur des unbekannten Gottes« hielt Johannes Röser im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im November 2022. Gute Unterhaltung.
Ja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank, dass ich hier in Düsseldorf sein kann. Es ist erst das zweite Mal in meinem Leben, dass ich diese Stadt erkunde, die ja immerhin eure Landeshauptstadt ist. Auf der Spur des unbekannten Gottes, Sie werden sich vielleicht fragen, gibt es kein aktuelleres und interessanteres Thema? Warum so etwas Weltfremdes? Also die Bischöfe waren gerade in Rom und haben sich gestritten mit den vatikanischen Behörden und auch mit dem Papst über den synodalen Weg. Und der synodale Weg beschäftigt ja momentan, zumindest dort, wo überhaupt was Kirchliches jemanden beschäftigt, in den Medien, diese Medien. Vielleicht aber ist tatsächlich das Problem, dass dieser synodale Weg zwar ein binnenkirchliches Thema ist, das heißt, dass es ein Binnenmilieu beschäftigt, aber eigentlich nicht die Menschen, die ganz andere Probleme haben, nämlich ein Problem mit Gott. Erleben wir momentan womöglich gar einen Megatrend Religion? Das hat der Wiener Pastoraltheologe Michael Zulehner vor einiger Zeit angekündigt. Oder ist es eher so, dass wir einen Gegentrend erleben, einen Megatrend Gottvergessenheit? Das meint, sei das Zeichen der Zeit, das meint sein evangelischer Kollege Ulrich Körtner. Was im ersten Jahrzehnt, jetzt unseres dritten Jahrtausends, also seit der Jahrtausendwende, als Interesse der Medien an religiös-spirituellen Fragen zu beobachten war, wie wir inzwischen feststellen, wohl weniger eine Rückkehr der Religion als im günstigsten Fall eine Wiederkehr des öffentlichen Redens über Religion. Oder vielleicht bei nachdenklichen Leuten ein ganz klein wenig mehr, die Sehnsucht, glauben zu können. Das, so meint der Philosoph Rüdiger Safranski, sei zumindest in gewissen nachdenklichen Bevölkerungsschichten ein Kennzeichen unserer Zeit, womöglich ein klammheimlicher Wunsch. Wie schön wäre es zu glauben, ich aber kann es nicht. Man ist also vielleicht ab und zu durchaus interessiert an der christlichen Hoffnung, an der Mitte christlichen Lebens, auch wenn man sich selber darin nicht beheimatet fühlt. Dabei ist es in erster Linie die Gottesfrage selber, die Glaubensfrage, die die Menschen da und dort neugierig machen könnten, sofern sie noch überhaupt Neugier entwickeln. Ja, die Frage taucht immer wieder auf. Man denke an vielfältigste Katastrophen, an die verheerende Corona-Pandemie mit vielen Millionen Toten weltweit, bei uns inzwischen vergessen. Oder an die neuen Kriege. Wir erleben gerade einen nicht weit von uns, wobei immer wieder die große Frage aufbricht, wo war Gott, als er nicht da war? Sie erinnern sich vielleicht noch an die Meldungen des zweiten Weihnachtstags 2004 von dem schrecklichen Tsunami in Ostasien. Damals, an diesem zweiten Weihnachtstag, gab es eine interessante Begebenheit, ein Wunder, wie man in der Bildzeitung damals lesen konnte. Es war nämlich so, dass ein Pfarrer an diesem zweiten Weihnachtstag die glorreiche Idee hatte, den Gottesdienst nicht in der Kirche zu feiern, die in der Nähe des Strands lag, sondern in ein höher gelegenes Gelände zu gehen und dort eine kleine Wallfahrt zu unternehmen. Als die Flut kam, passierte diesen Menschen nichts, denn sie waren alle im bergigen Gelände. Ein Wunder. Ein Wunder. In einer anderen Kirche in Strandnähe hatte ein anderer Pfarrer an diesem Tag ebenfalls eine glorreiche Idee und er dachte, ich will meine Gläubigen nicht so sehr an diesem Tag nochmal mit einer Predigt quälen und er ließ die Predigt ausfallen. Der Gottesdienst war etwas früher zu Ende als sonst. Segen und geht hin in Frieden. Und wohin gingen die Menschen? Sie gingen nach draußen und gingen in die Flut und kamen elendiglich darin um. Beim ersten sagen wir ein Wunder. Und was sagen wir jetzt zum zweiten? Ein anderes Beispiel. In Österreich sollte ein Pfarrer zum Weihbischof in Linz ernannt werden. Wagner hieß der Mann. Er wurde dann doch nicht ernannt, weil er sich schwierig äußerte über eine Flut damals in New Orleans. Und er sagte, diese Flut in New Orleans sei die Strafe Gottes für dieses Sündenbabel dort, für die Drogensucht, für die Prostitution, für die Gewalt, für die Kriminalität. Das war dann doch ein bisschen zu viel, selbst für die Österreicher. Und sie sagten, so einer, der das sagt, dass Gott so auf diese Weise direkt straft, so einen können wir nicht zum Weihbischof machen. Es gab wieder etwas Interessantes in dieser Zeit im Wallis. Ein Lawinenabgang, bei dem einige Priester der Lefebvre-Bewegung und einige Seminaristen der Traditionalisten ums Leben kamen. Gemäß der Logik des Weihbischofs Wagner könnte man ja sagen, das war die Strafe Gottes für den Ungehorsam der Traditionalisten. Die Traditionalisten haben aber ein Portal gehabt, ein Online-Portal damals, Kreuznet, das dann abgeschaltet wurde, weil es sehr viel Antisemitismus verbreitet hat. Und dieses Portal hatte auch eine leichte, klare Erklärung für diesen Lawinenabgang. Das war nicht eine Strafe Gottes, von wegen. Das sei nur eine List des Teufels gewesen. So also gehen wir mit der Gottesfrage um. Wir modeln sie uns so hin, wie es uns gerade passt. Und wir wundern uns dann, dass die Menschen am Glauben verzweifeln. Ja, wir leben in einem weltweit extremen Trend der Säkularisierung, der nicht nur Europa erfasst hat, sondern wie wir inzwischen wissen, auch die jüngeren Bevölkerungsschichten unter 30 in den Vereinigten Staaten, die eigentlich immer als ein besonders frommes Land galten, in Irland, auch inzwischen in Südamerika. Viele verlassen dort die katholische Kirche nicht, um in die evangelikalen und pfingstlerischen Gruppierungen zu gehen, sondern ins religiöse Niemandsland. Der Atheismus oder die Glaubenslosigkeit ist inzwischen zur viertgrößten, in Anführungszeichen, Weltreligion aufgestiegen. Nach Christentum, Islam und Hinduismus und vor dem Buddhismus. Manche meinen, es gäbe inzwischen mehr Atheisten auf der Welt als Hindus, sodass sie vielleicht sogar schon die drittgrößte Weltreligion sei. Wir stellen also fest, die Menschen haben eine große Not mit Gott. Und wenn wir in uns, in unser eigenes Christsein hineinhorchen, ist es mit uns genau dasselbe. Christsein war zu keiner Zeit ein Wellness-Trip. Es war stets heftige Auseinandersetzung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Alles beginnt damit, sich einzugestehen, wir haben Schwierigkeiten mit Gott. Niemand hat Gott je gesehen. So im ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium. Die vorgegebenen, einst angeblich so selbstverständlichen Vorstellungen greifen nicht mehr. Die größte Not haben Menschen des 21. Jahrhunderts eben damit, dass Gott angeblich offenbarend in Welt und Geschichte eingreift. Wo aber greift er denn wirklich ein? Wo ist Gottes Handeln denn tatsächlich spürbar? Stärker als seine reale Anwesenheit erfahren wir doch täglich seine reale Abwesenheit. Alles, was geschieht, geschieht im Namen von Menschen. oder gemäß den ganz normalen Sachgesetzen der Natur, der Seele, der Hirnfunktionen. Selbst Krankheiten, Kriege, Unglücksfälle, Katastrophen, Hunger und Tod sind eben in unserem Bewusstsein nicht mehr zum Bestrafen sündiger Menschen von einem Gott geschickt, wie wir es als Vorstellung in alten Mythologien finden, sondern sie sind selbst gemacht. Oder sie kommen aus einem blinden Schicksal, aus Zufall, aus Notwendigkeit. Tödliche Keime, Viren wie der Corona-Erreger oder Ebola und Bakterien fragen nicht nach Gott. Sie sind einfach in der Welt und entwickeln sich evolutiv ständig mit der Welt weiter, immer anpassungsfähig. Sie bewirken Krankheiten, Leiden, Tod, ganz unabhängig davon, ob der Mensch sündigt oder nicht, ob er gut ist oder böse, ob er fromm lebt oder frevlerisch. Der Tod war, anders als es die biblischen Mythen nahelegen, in der Natur, noch bevor es den ersten modernen Menschen überhaupt gab, ja, bevor noch ein einziger Mensch überhaupt sich dessen bewusst werden konnte, dass er etwas Schlechtes tut. Nein, die Aussage der biblischen Schöpfungsgeschichte, dass Gott sah, dass alles, was er gemacht hatte, gut war, können Kinder der Aufklärung so nur schwer oder gar nicht mehr nachvollziehen. Die Bilder, die sich viele Generationen von Gott und seinem Wirken gemacht haben, sind in unserer Welterfahrung brüchig geworden. Das erfahrungswissenschaftliche Denken hat die Welt entmythologisiert, von Wundersucht, von Aberglauben und von kindlichen magischen Vorstellungen gereinigt und damit auch die Art, wie wir ein christliches Leben zu führen versuchen. Der Kern unserer Kultur erweist sich als entschieden aufgeklärt, wissensorientiert und technikfreundlich. Und da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Mit diesen friedlichen Kulturrevolutionen durch besseres Wissen hält das religiöse Leben jedoch nicht wirklich Schritt. So bewegt sich die übliche Spiritualität, die traditionelle Gebetssprache, gerade auch der kirchlichen Liturgie, immer noch in monarchisch-autokratischen Vorstellungen mit einer entsprechenden Symbolik. Zum Beispiel ein irgendwie majestätisch souveräner Gott des Seins, der irgendwie oben thront, der von oben nach unten nach seinem Gutdünken eingreife und von unten nach oben durch Fürsprache, Opfer und Unterwerfung gnädig gestimmt werden könne. Solche Anschauungen wurden lange begleitet von Bildern eines himmlischen Hofstaats aus Engeln, Herrschern, Mächten und Gewalten. Im neuen Gotteslob oder nicht mehr ganz so neuen Gotteslob findet sich im Stammteil wieder ein Lied mit einer wunderbaren, schmissigen, rhythmischen Melodie. Erde singe, dass es klinge. Und dann der Refrain. Singt ein Loblied eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmelsgeister. Was für einen Unsinn singen wir da? Was für einen Unsinn. Wie aber geschieht, und diese Frage stellen wir uns trotzdem, Heil und Erlösung von Sünde und Tod in einer evolutiven Welt, die strikt naturgesetzlich abläuft? Und was bedeutet Gottes Sein und Dasein für unser menschliches Leben in einem materiell wie geistig durch ständiges Werden in Bewegung versetzten Kosmos, der trotz aller mathematischen Naturformen und physikalischen Naturkonstanten Spielräume öffnet fürs Unberechenbare, Spontane und Paradoxe? Ist Gott der irgendwie Altbekannte hinter uns? Oder, so müssen wir uns in einem evolutiven Weltbild fragen, wie kann er, der Unbekannte, den niemand je gesehen hat, unserer Neugierde zum ganz Neuen vor uns werden? Ein klarer Befund verschiedenster Umfragen und Studien ist, dass sich die Bilder von einem irgendwie persönlichen Gott, von einem personal geprägten Wesen, einem irgendwie doch menschengestaltig vorgestellten Gegenüber rapide auflösen. Die jüngeren Generationen bevorzugen, wenn überhaupt, ein offenes und eher unpersönliches Gottesverständnis. Der Anteil jener Menschen, die sagen, dass sie allenfalls an eine Art Geist, ein höchstes Wesen oder eine besondere Lebenskraft, eine grundlegendere Energie glauben, wächst beständig. Es gab eben eine Umfrage von der Hospizbewegung. Da stellte sich heraus, dass von der deutschen Bevölkerung nur noch die Hälfte an Auferstehung glaubt ungefähr und ungefähr auch nur noch die Hälfte an Gott oder an irgend so etwas Göttliches. Wenn es denn so ist, stellen wir die nächste Frage. Glauben die Menschen deshalb schlichtweg weniger? So einfach kann man das auch nicht sagen. In etlichen religiösen Äußerungen wird deutlich, dass man um Gottes und der eigenen Glaubwürdigkeit willen eine distanzierte, allgemeine Rede über Gott bevorzugt. Die zunehmend sogar von den Christen verwendeten naturalistischen und pantheistischen Vorstellungen im Sinne von alles ist irgendwie Gott oder alles ist irgendwie in Gott, spiegeln das Unbehagen selbst frommer Leute wider. Gott könne in falscher Begrifflichkeit festgenagelt und zu sehr nach menschlichem Bild und Gleichnis geformt werden. Die ungenauere Gottesrede soll der Skepsis und der Bescheidenheit, die da angebracht sind, gerecht werden. Gott sprengt alle menschlichen Sichtweisen. Gott ist nicht der, als den wir ihn sehen. Gott ist größer als das, was wir aus ihm gemacht haben. Das kann man auch bewerten als Ausdruck von Feinfühligkeit für das biblische Verbot, sich ein fixes Bild von Gott zu machen. Gott ist Gott und nicht Mensch. Das Wissen der konventionellen Glaubensvorstellungen. Wissen in Anführungszeichen. Wenn wir vor uns ehrlich sind, spüren wir immer wieder, gerade in düsteren Stunden, dass die konventionellen Gottesvorstellungen nicht stimmen. Wo ist Gott? Wie mächtig, wie ohnmächtig ist Gott? Nach barbarischen Attentaten, nach Naturkatastrophen und Unglücksfällen mit vielen Opfern wird der Schrei der Menschen nach einem letzten Sinn inmitten der Sinnlosigkeit unüberhörbar. Für Augenblicke blitzt dann durch die äußere Betroffenheit hindurch jenes transzendente Erschaudern auf, das aus dem Urgrund der menschlichen Seele kommt. Der Bonner Philosoph Heinz-Robert Schlette schrieb einmal, diese Welterfahrung, extrem radikalisiert durch den schier unglaublichen Terror, kann, wie man weiß, in eine finstere, trostlose Einsamkeit hineinführen, in der etwas, das das Ganze zusammenhält, nicht mehr erfahren wird. Und der Theologe Romano Guardini sagte einmal, die Einsamkeit im Glauben wird furchtbar sein. Die Prediger, das kirchliche Lehramt und die Theologie wissen allerdings viel über Gott. Zu viel? Nochmal, niemand hat Gott je gesehen. Auch der Papst nicht. Aber der sogenannte Denzinger, also das Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen von über 2000 Jahren Christentumsgeschichte, umfasst inzwischen über 1800 Seiten mit gut 5000 Ziffern. Der Weltkatechismus der katholischen Kirche bringt es auf mehr als 800 Seiten und fast 3000 Absätze. Unüberschaubar ist die Menge dogmatischer Lehrbücher, die Zahl theologischer Bibliotheken, die den Schatz des Glaubens in seiner vielfältigsten Widersprüchlichkeit gesammelt haben und aufbewahren für unbestimmte Zeiten. Wurzelt die gewaltige Glaubenskrise unserer Zeit und insbesondere des Christentums womöglich gerade darin, dass wir allzu lange allzu viel über Gott zu wissen vorgaben? Jedenfalls sind viele sichere Wahrheiten über ihn, in Anführungszeichen, brüchig geworden. Angesichts der realen Rätselhaftigkeit von Sein und Zeit, Leben, Liebe und Welt. Die Naturwissenschaften hingegen verbuchen einen Erfolg nach dem anderen, weil sie gelernt haben, fortzuschreiten, indem sie bisherige Ansichten, Einsichten und Verstehensmodelle falsifizieren, korrigieren und stets verbesserte Paradigmen vorlegen. Sie entzaubern die Welt mit immer neuer Verzauberung durch Erkenntnis. Durch Erkenntnis, die nochmal tiefer ins Spiel der Fragen, ins faszinierende Reich des Nichtwissens eindringt. Das Glaubensverständnis aber scheint festzustecken im Immergleichen. Es meint, die definitive Wahrheit genau zu wissen und für alle Zeiten verbindlich fixiert zu haben. Womöglich ist aber gerade die Anmaßung des perfekten religiösen Wissens, die Arroganz, den rechten Glauben auf ewig längst zu besitzen, der Problemkern der heftig wackelnden Offenbarungsreligion Christentum. Die englische Religionswissenschaftlerin Karen Armstrong hat die konventionelle Kirchenchristlichkeit einmal kritisch unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sie dem Anspruch moderner Gottesnachdenklichkeit überhaupt nicht mehr gewachsen ist. Sie sagt, ich zitiere sie hier, viele Gläubige und die meisten Theologen räumen zwar theoretisch ein, dass Gott ganz und gar transzendent sei. Trotzdem haben sie erstaunlich konkrete Vorstellungen, wer er ist und was er von uns erwartet. Wir neigen dazu, sein Anderssein zu zähmen und ihn unseren Wünschen anzuverwandeln. Immer noch wird Gott angefleht, eine Nation zu segnen, die Königin, jetzt den König, zu schützen, unsere Krankheiten zu heilen und unserem Fußballverein zum Sieg zu verhelfen. Sie können es auch jetzt wieder im Fernsehen beobachten. Ganz selbstverständlich, ja demonstrativ, erflehen diese jungen Fußballstars mit ihren großen Anbetungsgesten im Stadion höhere Unterstützung, obwohl ihre Gegner doch vermutlich auch Gottes Kinder und damit Gegenstand seiner Liebe sind. Dieses im kirchlichen Raum, im Beten weit verbreitete Gottesbild sei jedoch, so Armstrong, naiv. Sie sagt, in Lobpreisungen, und Lobpreisgottesdienste sind ja momentan wieder groß in Mode, vor allem in evangelikal-katholischer Richtung. In Lobpreisungen erinnern Christen den Herrn daran, dass er die Welt geschaffen hat und dass sie arme Sünder sind, als ob ihm das entfallen sein könnte. Ungeachtet unseres wissenschaftlichen und technischen Scharfsinns ist unser religiöses Denken auffällig unterentwickelt, ja primitiv. Dagegen erinnert Armstrong an die starken Traditionen mystischer Theologie, die eine feine Empfindsamkeit dafür entwickelte, dass Gott eben nicht ist, wie wir meinen, dass er sei. Diese, wie sie es nennt, alte Religiosität betont die radikale Transzendenz und Verborgenheit Gottes inmitten der vagen Gottesahnungen, die dem komplexen Gehirn des Homo sapiens möglich sind. Diese mystische Religiosität öffnet einen neuen Weg fürs Christentum, meint die Religionswissenschaftlerin und stellt fest, große jüdische, christliche und muslimische Theologen erklärten, dass wir, wenn wir das Göttliche in Worte fassen, notwendigerweise an die Grenzen des Sagbaren gelangen. Sie empfahlen spirituelle Übungen, die die Sprache transzendieren, also überschreiten, und den Gläubigen zu der Einsicht bringen sollten, dass unsere Worte für die Welt vielleicht hinreichend, aber für Gott unzulänglich sind. Manche Mystiker scheuten sich vor der Behauptung, dass Gott existiere, weil sie die menschliche Vorstellung von Existenz an sich viel zu beschränkt fanden. Einige weise Theologen bezeichneten Gott als ein Nichts, weil er nun mal kein Wesen sei. Religion war ja ursprünglich nicht das, was Menschen dachten, sondern was sie taten. Sie erlangte ihre Wahrheit erst durch praktische Einübung. So, nochmal Armstrong, so wie man das Autofahren nicht aus einem Handbuch erlernen kann und das Kochen nicht durch Rezepte lesen, so erfordert auch der Glaube echte Arbeit. Und so wie man beim Schwimmen wunderbarerweise nicht auf den Boden des Beckens sinkt, sondern plötzlich schwebt, hebt der Glaube uns in einen neuen Zustand. Religiöse Menschen können oft nicht richtig erklären, wie ihre Rituale und Übungen wirken. Genauso wie eine Eisläuferin vielleicht die physikalischen Gesetze gar nicht kennt, die sie auf schmalen Kufen über das Eis gleiten lassen. Zu den besonderen Eigenschaften des Menschen zählt die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen, die über das mit dem Verstand Fassbare hinausgehen. So müssten wir auch wieder allzu sicher geglaubte religiöse Gewissheiten verlernen und einsehen, dass es niemals leicht ist, über Gott zu reden. Ja, wir müssten wieder lernen, so Armstrong, dass Glauben mit Vertrauen und nicht mit Lehrsätzen zu tun hat. Der tschechische Religionsphilosoph, Theologe und Religionssoziologe Tomáš Halík erklärt in seinem bewegenden Buch Geduld mit Gott, ich zitiere ihn, die Welt ist voller bekannter Götter. Martin Luther sagte mit Recht, was für den Menschen den höchsten Wert hat, das ist sein Gott. Eine Frage drängt sich mir auf, ob nicht auch wir Christen im Lauf der Zeit permanent der Versuchung unterlagen, den paradoxen Gott der österlichen Begebenheit mit Christus gegen einen bekannten Gott einzutauschen, der immer harmlos mit den menschlichen Vorstellungen und einzelnen Zeitperioden harmonisiert ist. Der Prager Gelehrte und Dissident während des Kommunismus vermutet, dass manches von dem, was wir als Säkularisierung, als Atheismus und Religionskritik beklagen, viel eher ein heilsamer Bruch mit den bekannten Göttern sei und daher eine große Chance für eine Unterscheidung, Reinigung und Öffnung des Raumes, in dem wir erneut das Evangelium des Paulus vom unbekannten Gott hören können. Dazu später noch mehr. Der unbekannte, unverfügbare Gott oder negative Theologie. Rückkehr zu religiöser, theologischer Bescheidenheit wäre also das Gebot der Stunde. Geduld mit unserer eigenen Glaubensschwäche, aber auch der Stärke, die in der Schwäche liegt. Wir sollten uns auch in unserem Glaubensleben, in der Liturgie wieder stärker auf die Unverfügbarkeit Gottes besinnen, diese neu in Erinnerung rufen. Gott entzieht sich unseren Vorstellungen und versuchen, ihn zu begreifen. Schon Augustinus wusste trotz seiner bewegenden theologischen Spekulationen, wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Dionysius Areopagita, ein Autor des 5. Jahrhunderts, ging mit menschlichen Zuschreibungen an Gott besonders hart ins Gericht. Zwar sei Gott der Urheber aller Eigenschaften der Dinge und daher habe er eine tiefe, positive Beziehung zu ihnen, aber er bleibe dem Sein jenseits. Daher müsse man ihm noch viel mehr die Eigenschaften der Dinge absprechen, derart, dass die Negationen bei den göttlichen Dingen wahr, die positiven Aussagen hingegen der Verborgenheit der unaussprechlichen Geheimnisse unangemessen sind. Gerade die Radikalität solcher Gottesrede könnte für zweifelnde Menschen von heute wieder attraktiv werden. Der Theologe Andreas Benk meint, die negative Theologie sei nicht nur ein Übergangsstadium, das alsbald wieder ins Positive gewendet oder aufgehoben wird. Es ist und bleibt uneingeschränkt wahr zu sagen, Gott ist nicht gut, Gott ist nicht gerecht, Gott ist nicht allmächtig. Gott ist nicht Liebe, nicht Weisheit, nicht Leben. Wir können nach Dionysius Gott noch nicht einmal seiend oder wirklich nennen, da auch diese Begriffe zwar für die Dinge und Geschöpfe unserer Welt angemessen sind, nicht aber für Gott den Grund allen Seins. Der kappadokische Kirchenlehrer Gregor von Nazianz beklagte bereits im 4. Jahrhundert die, so Benk, Geschwätzigkeit und das maßlose Lehren der Theologen seiner Zeit. Berühmt wurde die paradoxe Formel des 4. Laterankonzils 1215. Denn zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf kann man keine so große Ähnlichkeit feststellen, dass zwischen ihnen keine noch größere Unähnlichkeit festzustellen wäre. Gott ist dem, was wir über ihn meinen, denken, fühlen, sagen, stets unähnlicher als ähnlich. In extremer Schärfe wagte der Mystiker Meister Eckhart Ende des 13. Jahrhunderts Formulierungen an der Grenze zum Absurden. Er sagte, denn liebst du Gott, wie er Geist, wie er Person und wie er Bild ist? Das alles muss weg. Wie denn aber soll ich ihn lieben? Du sollst ihn lieben, wie er ist. Ein Nicht-Gott, ein Nicht-Geist, eine Nicht-Person, ein Nicht-Bild. Mehr noch, wie er ein lauteres, reines, klares Eines ist, abgesondert von aller Zweiheit. Und in diesem Einen sollen wir ewig versinken vom Etwas zum Nichts. Dazu verhelfe uns Gott. Amen. So Meister Eckhart. meine Religion und ich. Woher komme ich, wohin gehe ich, was soll ich tun? Das waren die großen Fragen, die den modernen Menschen einst auf die Spur des Religiösen brachten. Und es sind, wenn man genug nachdenkt, im Grunde dieselben Fragen, die auch den Menschen von heute vielleicht wieder auf diese Spur bringen könnten. Der evangelische Religionspädagoge Joachim Kunstmann sieht die Kristallisationspunkte religiöser Ahnung heute weniger in den Kirchen als in den Medien, in der von ihnen vermittelten Unterhaltungskultur. Die Medienreligion, wie er sie nennt, schwimmt in ihr wie der Fisch im Wasser. Und wir schwimmen in diesem Wasser des alltäglichen Lebens mit. Eher scheu, schüchtern, versteckt kommt es daher. Das bedeutet nicht, dass der Glaube an das Gute, Wahre und Schöne, an Gott einfach hin ausgelöscht sei. Nur, dieser Glaube ist weniger ein Wissen, denn ein Träumen, ein Ahnen, ein für möglich halten in den tiefsten Tiefen unseres Gehirns. Für Kunstmann ist dieses unberechenbare, weiche, sich immer wieder rasch entziehende, der Kern eines modernen religiösen Empfindens. Genauso spontan wie unser gesamtes übriges Leben. Ich will mich nicht festnageln lassen. Deshalb ist dieses neue religiöse Gefühl gegenüber den klassischen religiösen Ausdrucksweisen in Gebet und Kult nicht einfach hin minderwertig und nicht falsch. Es darf nicht als Pseudoreligion schlecht gemacht werden. Dieses, sofern man es so nennen will, Neoreligiöse ist auch nicht weniger echt als das bewusste religiöse Bekenntnis. Seine Gestalt und Erscheinungsweise ist einfach nur anders. Das freilich verwirrt uns, dass eine, so Kunstmann, religiöse, mythologische, existenzielle Darstellung nicht mehr umstandslos und objektiv als Religion gekennzeichnet werden kann. Ob es sich um Religion handelt, erschließt sich weitgehend nur noch subjektiv. Meine Religion gehört mir, mir ganz allein, zunächst jedenfalls. Auch christliches Leben ist zu einem erheblichen Teil individuell und subjektiv. Kunstmann verweist auf Paul Tillichs Verständnis von Religion als das, was mich unbedingt angeht. Dieses neue Religiöse mag manchmal wenig ernsthaft erscheinen. Es mag oberflächlich als Show, Spiel, Spaß daherkommen. Aber darin geht es nicht auf. Es bleibt das Fremdartige, Exotische, Abenteuerliche. Es ist nie fern von Liebe und Tod, Untergang und Erlösung, dem Bösen nah wie dem Guten, dem Opfer der wahren Rettung. Ist solches Fühlen aber schon Religion? Wenn nicht, wo sonst beginnt religiöses Leben, wenn nicht mitten im vermeintlich banalen Leben, mitten in unserer Welt? Auch das Christentum lebt nicht allein aus Offenbarung, sondern allen ebenfalls aus Erfahrung, aus der natürlichen Theologie des Menschen, aus dem Licht der Vernunft und aus der Kraft des Gemüts. Nach wie vor wächst jede religiöse Ahnung auf dem Mutterboden der Gefühle, in der Erzählung, der Musik, im Bild, auch im wissenschaftlichen Staunen und Erklären. Religion braucht ein gedeihliches Klima, Atmosphäre, Gefühl, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Andächtigkeit. So war es immer schon, auch im Christentum. Das ist heute nicht anders als bei der ersten Verkündigung der Auferweckungsbotschaft, wie sie sich im Neuen Testament manifestiert hat. Die Auferstehungserfahrung ist so etwas wie der Urknall christlicher Hoffnung über alle begrenzte Hoffnung hinaus. Religiöse Neugier beginnt persönlich und privat. Entscheidend ist, dass ich ein inneres Auge entwickeln kann, das innere Bilder sehen lernt. Dann kann man allmählich sogar vielleicht das Fremde, Anstößige, Irritierende wahrnehmen. Vielleicht sogar den Altar, das Kreuz, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Daher ist die Bedeutung von stillen, sakralen Räumen in einer säkularen Kultur, wie wir sie zum Beispiel als Touristen fasziniert, aufregend wahrnehmen, nicht hoch genug einzuschätzen. Da wächst ein Gespür für Aura, für das Besondere, Heilige. Kirchen, Klöster, Kapellen etwa bergen eine Atmosphäre, die es zu entdecken und aufzuschließen gilt und von der im Übrigen begründet angenommen werden kann, dass sie tiefen Bedürfnissen vieler modernen Menschen entgegenkommt. Bei uns in der Badischen Zeitung haben wir jede Woche so einen Fragebogen, an der mehr oder weniger prominente oder nicht prominente Zeitgenossen antworten sollen auf, ich glaube, 12 bis 14 Fragen. Und eine Frage heißt immer, wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Also von den 52 Wochen im Jahr, würde ich sagen, kommen vielleicht 2, höchstens 3 vor, die sagen, ich war das letzte Mal in einem Gottesdienst oder so in der Kirche. Die übrigen 49 sagen, ich war das letzte Mal in der Kirche bei der Taufe von Bekannten, bei der Hochzeit von Freunden, bei einer Beerdigung oder eben im Urlaub, auf Reisen und so weiter und so fort. Aber diese sakrale Aura anscheinend bedeutet denen eben doch auch etwas. Es ist jedenfalls erstaunlich. Also Gottesdienst kommt nicht vor, aber die Aura religiöser, sakraler Räume kommt vor. Wie entsteht Neugier heute? Auch noch. Nicht nur emotional, sondern auch rational vielleicht. Deshalb religiöse Neugier im Angesicht der Wissenschaften. Unsere Lebenswelt ist aufgeklärt, entmythologisiert und wissenschaftlich. Trotz mancher romantischen Suchbewegung zurück zu einer angeblich ganzheitlichen und unberührten Natur haben wir schon immer diese wissenschaftliche und rationale Welt als unsere eigene angenommen, von der modernen Apparatemedizin über die Pille bis zum Internet. Wir leben in einer evolutiven, in einer werdenden, sich ständig wandelnden Welt mit immer neuen atemberaubenden Erkenntnissen von der Kosmologie über die Hirnforschung bis zur Bio- und Gentechnologie. Doch die geläufigen Gottesbilder sind nach wie vor sehr einseitig bestimmt von der Vorstellung eines irgendwie unbewegten Bewegers. Gott als Majestät, der im Grund alles weiß, alles gemacht, alles bedacht, alles vorherbestimmt und längst alles nach seinem unerforschlichen Ratschluss vollendet hat. Wozu dann aber das alles? Wozu ein Schauspiel der Marionette Mensch auf der Bühne Schöpfung mit jener Majestät als womöglich einzigen Zuschauer? Oder kann, muss Gott womöglich ganz anders gedacht werden? Und ich versuche mal hier ein Sprachspiel zu durchbrechen und ein anderes Sprachspiel dem anzufügen. Nicht nur als höchstes Sein, Gott nicht nur als höchstes Sein oder Seiendes, über das hinaus nichts Höheres Seiendes gedacht werden kann, sondern in einer faktisch evolutiven Welt vielleicht auch als ein höchstes Werden, als ein höchstes Werdendes, über das hinaus nichts Höheres Werdendes gedacht werden kann. Nicht ein unbewegter Beweger, sondern ein bewegter Beweger in einer allüberall evolutiven Welt. Ist derselbe, der ewige Gott, vielleicht doch nicht immer der gleiche? Der einstige Chefastronom des Papstes und Leiter der Vatikanischen Sternwarte, der vor 2 Jahren verstorbene Astrophysiker und Jesuit George Coyne, war überzeugt, die Dynamik und Spontaneität in den kosmischen Entwicklungen bei der Entstehung und bei der unaufhaltsam weitergehenden Evolution der Welt und des Lebens verlange von uns ebenso eine Weiterentwicklung unseres Gottdenkens. Wir müssten lernen, Gott selber neu zu sehen als einen Gott voller Dynamik, Spontaneität und Entwicklungskraft. Der lebendige Gott hat in lebendiger Weise Teil am Geheimnis ständiger Neuschöpfung. Das andauernde Werden der Welt und das stetige Werden des Menschen, und wir wissen nicht, wie der Mensch in 1000, 10.000, 20.000 Jahren aussehen wird. Dieser immerwährende Werdeprozess wird begleitet und angespornt von einem Gott, der selber Bewegung, der selber Geist und Geistesenergie ist. Coyne sagte es in einem Gedankenexperiment einmal so. Wenn wir die Ergebnisse der modernen Wissenschaft ernst nehmen, fällt es schwer zu glauben, dass Gott allmächtig und allwissend ist im Sinne der scholastischen Philosophen. Die Wissenschaft erzählt uns von einem Gott, der sehr anders sein muss als der Gott, den mittelalterliche Philosophen und Theologen sahen. Und jetzt beginnt das eigentliche Gedankenexperiment. Könnte Gott zum Beispiel nach 1 Milliarde Jahre eines knapp 14 Milliarden Jahre alten Universums vorhergesagt haben, dass menschliches Leben entstehen würde? Gehen wir davon aus, dass Gott im Besitz der Universaltheorie wäre, alle Gesetze der Physik, alle Elementarkräfte kennen würde. Selbst dann könnte Gott mit Sicherheit wissen, dass der Mensch entstehen würde? Wenn wir wirklich die wissenschaftliche Sichtweise akzeptieren, so Coyne, dass es neben den deterministischen Vorgängen auch Zufallsprozesse gibt, denen das Universum ungeheure Gelegenheiten bietet, dann sieht es so aus, als könnte selbst Gott das Endergebnis nicht mit Sicherheit kennen. Und dann kommt sein Kernsatz: Gott kann nicht wissen, was nicht gewusst werden kann. Coin ist aber Jesuit und so beherrscht er die Dialektik und er weiß auch, wie er den Kopf aus der Schlinge der Häresie zieht. Und dann sagt er, dies ist freilich keine Einschränkung Gottes, ganz im Gegenteil. Es offenbart uns einen Gott, der ein Universum erschaffen hat, dem eine gewisse Dynamik innewohnt und das somit am Schöpfungsakt Gottes teilnimmt. Sofern Sie die Ergebnisse der modernen Wissenschaft respektieren, müssen Gläubige Abstand von der Vorstellung eines diktatorischen Gottes nehmen, eines Newtonschen Gottes, der das Universum als Uhrwerk erschaffen hat, das regelmäßig weitertickt. Theologen haben den Begriff von Gottes fortwährender Schöpfung geprägt. Darauf nimmt Coin wieder Zugriff und er sagt, ich glaube, es wäre eine sehr bereichernde Erfahrung für Theologen und Gläubige, die moderne Wissenschaft unter diesem Begriff der fortwährenden Schöpfung näher zu erkunden. Gott arbeitet mit dem Universum. Eine solche Sicht verändert auch unser christliches Leben und sie dynamisiert unseren Glauben. Der Zürcher Astrophysiker Arnold Benz plädiert ebenfalls für eine allumfassend dynamische Sichtweise. Er sagt, wir betrachten fälschlicherweise die Schöpfung zu sehr rückwärtsgewandt als ein Ereignis von gestern. Also zum Beispiel, die Schöpfung sei dann eben mit dem Urknall gewesen. Doch Schöpfung, sagt er, ist überhaupt nicht Vergangenheit. Schöpfung ist Gegenwart und geschieht noch viel mehr in Zukunft. Ständig passiert Neues, nichts ist einfach fertig, auch die Religion sollte das nicht sein. Alles ist in permanenter Veränderung, in dauerhafter Bewegung. Benz erklärt das so. Im beobachtbaren Universum sind zurzeit ungefähr 1 Trillion Sterne am Entstehen. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Dieser Vorgang dauert bei einem Stern mittlerer Größe etwa 1 Million Jahre. Als Geburt eines Sterns könnte man den Zeitpunkt nennen, wenn die nukleare Energiefreisetzung im Inneren beginnt und der Stern eine stabile Phase der Wasserstoffverschmelzung erreicht. Demnach werden im Universum, soweit wir es beobachten können, pro Sekunde 30.000 Sterne geboren und vielleicht ebenso viele Planeten. Bei der Entstehung des Universums sollte man daher nicht nur vom Urknall reden, denn keines der Dinge im heutigen Universum ist so im Urknall entstanden. Selbst die Materie, die chemischen Elemente, alle Galaxien und natürlich Sonne, Planeten und Lebewesen haben sich erst im Lauf der 13,8 Milliarden Jahre seit dem Urknall gebildet. Sterne sind für Benz interessante Belege dafür, wie sich unaufhörlich Neues im Universum bildet. Das alles verändert nachhaltig auch die uns geläufigen statischen Gottesbilder und Seinsvorstellungen. Benz greift dann aber trotzdem wieder zu einem einfachen Bild und er sagt, Schöpfungsglaube bedeutet im Grunde Schöpfungsvertrauen und ist auf die Zukunft ausgerichtet. An Schöpfung zu glauben, heißt darauf zu vertrauen, dass Gott immer noch das Universum erschafft und dass es in guten Händen ist, auch in Zukunft. Gott und Welt seien im Werden. Die Welt ist also ein Sein im Werden. Und Gott? Der christlichen Theologie ist ein Gott in Bewegung, ein Gott der Beziehung jedenfalls nicht fremd. Denken wir nur an die verschiedenen Versuche, die Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit Gottes zu deuten, oft mit heftigem Streit. Der amerikanische Prozesstheologe und Prozessphilosoph Alfred North Whitehead zum Beispiel sieht Gottsein nicht isoliert als ein Sein in sich und für sich. Gott tritt als ein, wie er sagt, Dreifaltiger in Beziehung zu sich und seiner Schöpfung, als Vater und Urheber von allem, als Sohn, der durch sein Sein für andere sich entäußert und die Schöpfung erlöst, als Heiliger Geist, der als ständige Inspiration und Neuschöpfung den Menschen auf Gott und die Gotteserkenntnis hinbewegt. Der Geist ist es, der uns in unserem materiellen Dasein aufrichtet und ausrichtet zum Ziel unseres Lebens. Gott ist immer größer als unser Denken, Verstehen, Wissen und Fühlen. Er ist größer auch als unser Glauben zu glauben vermag. Im Heiligen Geist zeigt sich zugleich, dass Gott mehr ist als nur das Personale, wie wir es uns vorstellen. Ja, dass Gott transpersonal über das Personale hinausweist und alle Dimensionen seiner Schöpfung durchdringt und erlösen kann, weil nichts ihm fremd ist. Gott alles in allem. Nicht ohne das Überpersonale, nicht ohne das Personale. Das sprengt aber auch die pantheistischen Gottesbilder, die Gott des Personalen berauben, was ein wesentlicher Teil der Welterfahrung ist. Kann man in solchen Paradoxien leben? Wir müssen es. Wir müssen sogar in den Paradoxien des Unvollkommenen glauben, müssen uns paradox dem Glauben annähern, wenn wir ehrlich sein wollen. Diesen Weg zur Wirklichkeit und Wahrheit beschreiten wir auf einer anderen Ebene durchaus ähnlich den Wissenschaftlern. Auch deren Realität ist auf die herantastenden Bemühungen angewiesen. Das beginnt ja schon beim Atom, bei den Atommodellen, die trotz aller experimentellen Erkundungen und Bewahrheitung wesentlich ein Symbol, ein Konstrukt, eine verstehende Annäherung bleiben und nicht die Wirklichkeit selbst sind. Was aber ist Wirklichkeit? Was ist Wirklichkeit unter der Perspektive Gottes? Was ist Wirklichkeit im Geheimnis Gott? Gottesbilder hängen ab von Sein und Zeit, von den Vorstellungen über Endlichkeit und Unendlichkeit, Sterblichkeit und Ewigkeit. Welche Zeit kommt nach der Zeit? Was kommt am Ende des Universums? Lange vermuteten die Kosmologen ja, dass sich das momentan ausdehnende Universum eines Tages wieder beginnen wird, sich zusammenzuziehen und auf einen gemeinsamen Punkt zusammenzustürzen. Die Beobachtungen der neueren Vergangenheit und die entsprechenden Berechnungen geben jedoch Anlass zur Vermutung, dass sich die Ausdehnung der Galaxien im Gegenteil eher noch beschleunigt. Das nährt auch Spekulationen der Forscher. Wird alles in einer großen Kälte enden, wenn die letzten Gestirne erloschen, die letzten Atome verglüht sind? Wird in vielleicht 10, 100 Jahren sich alles in einer unendlichen Leere, in einem Vakuum so verteilt haben, dass keine Spur mehr übrig bleibt von dem, was einmal war? Kein Atom mehr, kein Licht mehr, nur noch Dunkel, Finsternis, nichts. Und man bedenke, dass über Milliarden Jahre es nichts gab, was Gott denken konnte. Dass der moderne Mensch höchstens 150.000, vielleicht, wie manche meinen, 350.000 Jahre alt ist. Und was wird sein, wenn die Erde vernichtet ist? Wenn spätestens in 4 Milliarden Jahren unsere Sonne verglüht ist? Die einzigen vom Menschen gemachten Dinge sind dann womöglich die Sonden Voyager 1 und 2, die weiter noch durch unsere Milchstraße fliegen, weil sie über unsere Milchstraße nie hinauskommen werden und eine Botschaft von der Menschheit haben, die es längst nicht mehr gibt. Was ist mit Gott angesichts von Voyager 1 und 2 oder vielleicht auch Pioneer 1 und 2? Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Und dann die Frage, was beginnt am Ende der Zeiten? Beginnt womöglich, wie manche Spekulationen heute von Multiversen lauten, alles neu? Könnte es sein, dass mitten im Vakuum geringste Kräuselungen von Energie äußerst spannungsgeladene Zustände entstehen lassen? Dass also ein falsches Vakuum dafür sorgt, dass aus dem Tropfen Energie sich wieder wie aus dem Nichts in Bruchteilen einer Sekunde explosionsartig über einen neuen Urknall eine neue hochenergetische Blase bildet, die sich zu einem Tochterkosmos aufbläht, der sich als neuer Makrokosmos vom Mutterkosmos löst. Ein völlig neues Universum könnte entstehen, mitten im Universum ein Kosmos im Kosmos. Leben wir vielleicht sogar schon in einer solchen Welt, mitten unter vielen Welten, von denen wir nicht sehen, spüren, ahnen? Vermutet wird, dass es eine dunkle Energie gibt, die die Ausdehnung des Universums immer mehr beschleunigt, aber auch eine dunkle Materie, die gleichzeitig für die Schwerkraft sorgt, für die die normale Materie gar nicht sorgen kann. Die menschliche Vorstellung reicht jedenfalls nicht aus, um sich ein anschauliches Bild zu machen von den physikalisch-mathematischen Realitäten von Raum und Zeit, Werden und Vergehen, Vergangenheit und Zukunft. Als Christen teilen wir die offenen Fragen mit allen Menschen, die darüber nachdenken wollen. Wir wollen uns redlich den Fragen der Ewigkeit stellen. Schon die Bibel stellt sie sich, wenn auch natürlich ohne die Einsichten der heutigen Naturwissenschaften. Bereits die frühen Christen waren bewegt von dieser Unruhe über die Zeit vor dem Anfang und die Zeit nach dem Ende. Der Verfasser der Vorrede des Johannesevangeliums wagt sogar auf Jesus Christus bezogen eine kühne, mystische Sicht. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Unter dem Eindruck kosmologischer Erkenntnis könnte ein religiös zutiefst gläubiger Mensch oder gläubig erschütterter Mensch heute zumindest ähnlich ergriffen staunen und stottern, vielleicht so. Im Anfang war die Energie und die Energie war bei Gott. Und die Energie war Gott. Im Anfang war sie bei Gott. Alles ist durch die Energie geworden und ohne die Energie wurde nichts, was geworden ist. In ihr war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Der Logos, das Wort Gottes, ist wohl auch die Energie, die Dynamik Gottes. Vielleicht haben einige von Ihnen, und ich vermute etliche von Ihnen, die Sixtinische Kapelle besucht. Ich stand da mal mit meiner Frau zusammen, gefühlt mit 3000 Japanern. Oh, Japan, da ist heute schwierig, das zu nennen, nach der Niederlage im Fußball. Also wir standen da mit gefühlt 3000 Japanern, die knipsten und so weiter, und alle schauten natürlich empor zu der Decke. Gott erschafft Adam. Und meistens ist das ja nur so abgebildet in Religionsbüchern wie die zwei Finger, die sich kaum berühren. Und da kann man sich dann vorstellen, wie so ein energetischer Spannungsbogen darüber springen würde. Eigentlich eine kitschige Sicht. Wenn man sich das jetzt aber mal klar macht, es heißt dann immer so heute, ja, Gott wird immer so vorgestellt als der alte Mann, als der alte Greis. Dieser Gott dort an der Decke der Sixtinischen Kapelle ist eben überhaupt nicht ein alter Greis. Der ist zwar mit einem großen, wallenden Bart, aber eine Figur voller Spannkraft und Energie, voller Dynamik. Also hat überhaupt nichts Greisenhaftes, Datteriges an sich, sondern genau das Gegenteil. Es ist pure Power. Und ich glaube, dass wir uns vielleicht mal diese Sicht auch neu vor Augen führen könnten. Weil es ist auch nicht einfach nur, dieser Gott ist auch nicht einfach nur Person. Also dieser Gott Vater, der da dargestellt wird. Person können wir uns so gemäß unseren Personenvorstellungen bei Jesus Christus gut denken. Aber wenn wir uns schon Heiligen Geist, also wir sagen, Gespenst kann es nicht sein, aber was ist denn Geist? Also da merken wir, dass wir mit unserem personalen Denken, wie wir es gewöhnlich haben, rasch am Ende sind. Also diese Dynamik, dieses Energetische, glaube ich, was wir interessanterweise auch in der Dreifaltigkeit, Dreieinigkeitslehre haben, ohne es vielleicht, dass es uns bewusst ist heutzutage, könnten wir neu beerben, eigentlich für ein modernes Weltbild. Ja, was hat Gott mit diesem Menschen, dessen Menschwerdung immer noch nicht ans Ende gekommen ist, vor? Was hat der Mensch mit Gott vor? Das müssen wir uns fragen. Vielen Dank.
Domradio Kopfhörer. Das war der Vortrag auf der Spur des unbekannten Gottes von Johannes Röser. Er hielt seine Ausführungen im Rahmen der Mittwochgespräche im Düsseldorfer Maxhaus im November 2022. Diesen Vortrag, wie auch alle anderen Beiträge aus unserer Reihe Kopfhörer, die findet ihr als Podcast im Internet auf www.domradio.de.